begrüßt heute Florian Aftic. Seit Januar 2024 ist Florian Chief Strategy Officer und Co-Owner der Wirtz Group, der ältesten und zweitgrößten Kommunikationsagentur der Schweiz. Von 2010 bis 2017 war Florian bei Ogilvy und Jung von Matt als strategischer Planer respektive Director Business Design tätig, bevor es ihn für 5 Jahre nach Berlin zog, wo er als Unternehmensgründer, Head of Marketing und freiberuflicher Strategieberater aktiv war. Er lebt mit seiner Familie in Zürich.
Florian, ich freue mich, bei euch sein zu dürfen. Hast du eine Lieblingsmarke?
Ich habe eine Lieblingsmarke. Die Marke ist klein, die heißt Mission Workshop und die verleitet mich immer wieder, viel zu viel Geld für Rucksäcke und solche Sachen auszugeben. Und ja, die liebe ich sehr. Die ist langlebig, da ist viel Craft drin und wenig Marketing, ehrlicherweise. Das Marketing steckt im Produkt, das ist eine coole Marke.
Heißt, wie viele Rucksäcke hast du von denen?
Ich habe mehrere, ich habe 4, glaube ich. 4 Rucksäcke.
Und dann so zum Wandern und so, oder?
Nee, sind so Alltagsrucksäcke.
Ah, arbeiten.
Eigentlich sind das Fahrradrucksäcke, aber die sind sehr, sehr alltagstauglich.
Wäre das jetzt auch ein Produkt, auf das du nicht verzichten könntest, oder gibt es da noch was anderes?
AirPods sind, glaube ich, so ein Produkt, auf das ich nicht verzichten kann. Und dazu Notizbuch und Notizstift.
So analog unterwegs bei den Notizen?
Da, ich habe echt viel ausprobiert. Ich habe so ein digitales Notizbuch ausprobiert. Ich habe Evernote natürlich und Obsidian und solche Sachen. Aber am Ende sind die Notizen, die ich aufschreibe, die ich mir merke.
Du hast ja schon verschiedene Sachen in deinem Leben gemacht. Was war bisher dein größter beruflicher Pivot?
Der klingt, glaube ich, gar nicht so nach Pivot. Aber wieder zurück in die Agenturwelt zu gehen, war für mich persönlich schon eigentlich der größte Pivot. Ich habe lange in Startups und als Startup gearbeitet und freiberuflich und war dann zumindest mal aus der Agenturwelt raus und habe mir das auch nicht mehr vorstellen können, hier nochmal zurückzukommen in diese Welt. Und das war dann, ja, hat mich so erwischt und das war gut, das war richtig, aber es war dann für mich ein großer Pivot damals.
Was ist denn an der Arbeit auf Agenturseite besser?
Ich finde fast diesen sehr, sehr hartnäckigen und naiven Glauben an die Kraft der Idee, da dran zu bleiben und immer wieder zu glauben, manchmal zu hoffen und überzeugt zu sein, dass man mit einer Idee wirklich alles verändern kann. Mhm. Das ist schon großartig und das auf verschiedensten Kunden, verschiedensten Themen, immer wieder neu, immer wieder anders. Egal wie viele Enttäuschungen kommen, man glaubt an diese Idee. Das ist schon das Tolle an der Agenturwelt.
Und gibt es auch was du vermisst, wo du sagst, das war vorher besser auf Kundenseite beziehungsweise am Unternehmertum?
Ja, unbedingt. Ich glaube, das konstante Arbeiten an einem Big Picture, da dran zu bleiben und immer wieder sozusagen Jahr für Jahr, Tag für Tag was draufzusetzen, auf sozusagen an eine Vision, an einen Plan zu glauben und daran zu arbeiten, das ist schon auch gut.
Was steckt denn am stärksten in dir? Unternehmer, Marketier, Werber oder Stratege?
Ich glaube Unternehmer. Unternehmer mit Marketingbrille, das ist schon das, was ich bin.
Gibt es eine Arbeit, auf die du besonders stolz bist?
Stolz finde ich jetzt so ein bisschen das falsche Wort. Ich finde jede Arbeit, wo der Kunde sagt, das hat gewirkt, das macht mir Freude, das finde ich dann richtig. Stolz ist so, ich war am Wochenende stolz, als mein kleiner Sohn mich zum ersten Mal beim Dominospielen, beim ersten Spiel abgezogen hat und ich auch nicht mehr gewonnen habe danach. Das hat mich irgendwie mehr stolz gemacht, auch wenn ich dafür gar nichts kann.
Also auch eine Arbeit in dem Sinne, dahin zu kommen.
Ja, vielleicht.
Welcher Claim würde dich am besten beschreiben?
Ich bin kein großer Fan von Johnny Walker, aber Keep Walking finde ich den coolsten Claim. Ich finde diesen Optimismus, der da drin steckt, also immer dranbleiben, immer weiter, irgendwie wird es immer besser. Die Hartnäckigkeit, die da drin steckt und die Lust auf Neues, die Neugier, die da drin steckt. Keep Walking finde ich gut.
Das ist mal eine erfrischendere Variante von Just Do It, weil das ist das, was uns am häufigsten entgegengesetzt wird oder entgegengebracht wird. Schön, ein ähnlicher Gedanke. Hast du eine Lieblings-TV-Serie?
Ich finde The Wire immer noch eine der größten, geilsten Crime-Serien, die es jemals gab. Irgendwie ohne Helden, auch so ohne richtiges Gut und Böse, aber sehr, sehr packend, sehr, sehr spannend und hat mich Max extrem gefesselt, könnte ich mir immer wieder anschauen.
Gibt es etwas, was du an Berlin vermisst?
Ja, in Berlin hat jeder ständig irgendeine Quatschidee und ganz viel davon ist wirklich Quatsch und ganz viel davon ist aber auch unglaublich inspirierend und sehr mutig und man wird ständig mit Dingen konfrontiert, die einem irgendwie nochmal eine andere Perspektive öffnen und die können von überall kommen. Das finde ich schon, dass diese Vielfalt sozusagen, diese überraschende Vielfalt, die vermisse ich schon, die hat Berlin ganz besonders in sich.
Bauchgefühl oder datenbasierte Entscheidung?
Auf jeden Fall Bauchgefühl. Daten sind total wichtig, um einen aufzufüllen und eine Grundlage zu schaffen, aber am Ende ist es Bauchgefühl das Entscheidende.
klassische Kampagne oder TikTok-Trend?
Keins von beiden. Beides kann ich mich für nichts von beiden entscheiden. Ich glaube, wenn Kommunikation, dann muss es ein Blockbuster sein, dann muss es wirklich was Besonderes sein. Eine klassische Kampagne klingt für mich eher so nach klassischer Kampagne eben. Und TikTok-Trend ist mir dann irgendwie zu kurzlebig.
Ich freue mich auf das inhaltliche Thema mit dir. Ihr habt ja bei Würz ein Experiment durchgeführt. Ihr habt euch zum Ziel gesetzt, eine Marke from scratch autonom von AI aufbauen zu lassen und in den Markt zu bringen. Jetzt interessiert mich erst einmal, wie es dazu kam. Was war das Ziel, was ihr euch gesetzt habt mit dieser Marke?
Wir haben uns sehr intensiv gefragt, es gibt ganz viele tolle Use Cases mit KI, ganz viele beeindruckende Dinge, mit die man so machen kann. Aber was ist so der systemische Zweck dahinter? Also wie kriegt man das Ganze unter einen Hut, ohne dass man sozusagen Use Case für Use Case sich mit den Dingen befassen muss? Das zum einen. Und dann haben wir uns die Frage gestellt, kann man so einen Superplayer schaffen? Also schafft man es, dass man eine KI baut, die alles super kann, die Regeln kennt, die produziert, die macht und die von alleine macht? Und die dritte Frage, die wir uns gestellt haben, am Ende: Welche Rolle spielen wir eigentlich noch, wenn das alles irgendwie machbar wäre? Also wir als Menschen und daraus gefolgt, wir als Menschen spielen eine Rolle. Welche Rolle spielt denn die KI und wie geht das zusammen? Wie geht Kollaboration da zusammen?
Also mehr der Lerneffekt, als wirklich Geld damit zu verdienen, oder?
Wir sind noch nicht in dem Stadium, glaube ich, dass man solcherlei Dinge wirklich einfach aufsetzt und dann funktionieren die. Dafür ändern sich die Sachen zu schnell. Dafür ist es am Ende auch zu komplex. Es war schon erstmal ein Lerneffekt. Aber schon mit dem Hintergedanken, etwas Skalierbares zu schaffen. Und ich glaube, so das Ergebnis ist nicht skalierbar in dem Sinne, aber einzelne Learnings sind extrem skalierbar und die nutzen wir auch.
Wie seid ihr denn genau vorgegangen? Vielleicht kannst du ein bisschen was erzählen, was so das sowohl das Setup war und dann welche Phasen ihr umgesetzt habt.
Das Ziel war ja, dass eine KI autonom eine Marke baut und sie sollte. Wir wollten nicht hergehen und dann die großen Prompt-Engineers sein und ständig konfrontiert werden mit fein ziselierteren Anfragen von der KI oder der KI immer fein ziseliertere Anfragen zu geben, sondern wir wollten ihr einen Auftrag geben, finde eine Business Opportunity, mach daraus eine Marke, bau die Marke. Und diese Mission sollte sie dann ausführen. Und dann haben wir gesagt, gut, dann brauchen wir einen Agenten, der möglichst autonom agieren kann. OpenClaw war dann das System sozusagen. Ich bin in die IT gegangen, wir haben uns einen Rechner geben lassen. Das war die Heimat von der KI. Trivia haben wir sie dann genannt. Würz AI rückwärts, ganz genial als Name. Und dann haben wir OpenClaw aufgesetzt und haben ihr recht lange so ein Onboarding verpasst, was wir uns vorstellen, was die Mission ist, was der Plan ist und was wir von ihr sozusagen erwarten. Und sind nach diesem Setup in den zweiten Setup-Schritt gegangen und zwar haben ihr nochmal ganz klar gemacht, was wir glauben, was da rauskommen muss. Und dann sie gefragt, was würdest du denn tun, um dich selbst in die Lage zu versetzen, all diese Aufgaben zu machen, damit sie sozusagen die Aufgabe selbst erfüllt und die Aufgabe für sich auch selbst runterbricht in die einzelnen Tasks. Und das war recht spannend, weil sie dann halt angefangen hat, irgendwie so Skills und Fähigkeiten aufzusetzen und das sehr autonom. Man konnte dann zuschauen, wie sie angefangen hat. Okay, jetzt kann ich im Internet surfen, jetzt kann ich Service aufsetzen, jetzt kann ich dieses, jetzt kann ich dieses, jetzt kann ich Superagenten losschicken, jetzt habe ich eine Perplexity-Anbindung und solche Sachen. Das war sehr beeindruckend, weil Step by Step ist da eine riesige und sehr mächtige Architektur entstanden und wir haben da recht wenig dann dazu beigetragen, nur ab und zu mal eine Kreditkarte hinterlegt oder eine Freigabe gegeben. Das war echt beeindruckend.
Und dann ging es ja darum, diese Idee zu identifizieren, also eine Marktlücke zu finden und dort mit der Idee anzusetzen. Wie ist sie da vorgegangen und was war das Ergebnis?
Dieser Part war echt extrem beeindruckend, weil sie hat gemacht einfach. Also sie hat so verschiedene, sehr technisch gesprochen, verschiedene Agenten losgeschickt, die dann Research gemacht haben, die verschiedene Märkte analysiert hat, hat dann Reports an mich geschickt und an die Team-Member, hat verschiedene Opportunities abgewägt, hat sich dann für Dinge entschieden und gegen Sachen. Also kam dann am Ende auf den Trichter, dass, siehe da, oh Wunder, KI als Markt irgendwie das große Feld ist und hat für sich festgestellt, sie muss unbedingt ein neues Produkt anbieten im Segment KI, im Segment KI-Services. Und da geht es um Ehrlichkeit. Honest AI war ihre Positionierung und hat davor halt Sachen verworfen wie Wellness wäre doch super. Man müsste eine Art Newsletter aufbauen, wo man Leute darüber informiert, wie sie Wellness machen können. Oder wir machen einen Creator Service. Habe ich jetzt ehrlich gesagt vergessen, was genau da der Service war, aber es gab dann verschiedene recht substanzielle Ideen, die sie irgendwie alle eingeordnet hat, alle recherchiert hat und recht substanziell diagnostiziert und eben alle verworfen, bis auf diese geniale Idee mit, wir brauchen eine KI, die ehrlich ist.
Also da fiel auch die Entscheidung komplett autonom, ohne dass ihr irgendwie ein Feedback gegeben habt.
Absolut. Ich habe dann irgendwann gesagt, so, bist du dir sicher, dass dieses Honest AI-Thema, dass das so super ist? Ist das nicht einfach nur eine Tonalität? Und dann hat sie einen großen Sermon abgelassen, warum das totaler Quatsch ist, was ich da einwerfe und dass wir das definitiv so machen müssen. Das ist der absolute Hammer. Da war die total autonom und hat auch, ja, hat gemacht.
Beim Erfolg von neuen Ideen und Startups ist ja der Product Market Fit schon ein mega wichtiges Thema. Inwiefern hat sie das mit einbezogen, diesen Fit?
Sie hat es behauptet. Ich habe vergessen, wie die Plattform hieß. Sie hat sich eine Schnittstelle bauen lassen und freigeben lassen zu einer Product Survey Plattform und hat da auch Product Market Fit Testings behauptet, laufen zu lassen. Hat auch ein Survey mir geschickt zur Freigabe und so. Und ich habe natürlich da kein Feedback drauf gegeben und war höchst beeindruckt, dass sie das macht, von sich aus und einfach so. Als ich danach mal geschaut habe, ob der Survey wirklich gelaufen ist, ist der nie gelaufen. Also sie hat mir nur diesen Survey gegeben und sie hat dann anscheinend, also meine Vermutung, einfach vergessen. Weil der Survey wurde hochgeladen, ich musste dann auch ein Payment freigeben. Sie hatte eine Kreditkarte, aber das Payment musste ja trotzdem noch freigeben irgendwie. Das war also alles vorbereitet, ist aber nie auf Go geklickt worden. Das ist auch so ein Learning. Man denkt ja, die KI ist so, also die hat alles sozusagen im Griff und im Sinn. Aber der verrottende Kontext ist schon etwas, was man live erlebt, dass sie halt Dinge vergisst, einfach zu machen, die sie sich fest vorgenommen hat und die sie behauptet, schon getan zu haben oder unbedingt noch tun zu müssen.
Oder vermeintlich vergisst und vergessen will.
Vielleicht, also, ja.
Ja, spannend. Der zweite Schritt war dann ja wirklich, die Marke zu entwickeln und dort dann in die strategische Vorgehensweise zu gehen und diese Idee in eine Marke zu überführen. Wie lief das ab?
Auch hier, sie hat gemacht. Also sie hat es sehr, sehr strukturiert vorgegangen, wirklich nach Playbook. Also sie hat angefangen, sie hat eine Positionierung gehabt, sie hat dann daraus ein Produkt, also tatsächlich auch ein testbares, klickbares, interaktives Produkt gemacht und hat es dann gebrandet, hat ein Manifesto geschrieben, hat das Manifesto in Filmen, als Nachfrage in Film verwandelt, hat dann Positionierung übersetzt in Brand Design, in Category Entry Points, in Segmentierungen überführt. Also wirklich alles, sozusagen, was man sich vorstellen kann, von Strategie bis Design, hat sie in ein Dokument zusammengefasst und erarbeitet und das natürlich in Windeseile.
Mhm. Und dann bei Go-to-Market, als die Marke dann draußen war und auch das Produkt kaufbar war, war es kaufbar?
Kaufbar nicht in dem Sinne, nutzbar war es.
Wie ging dann diese Phase weiter? Also wie wurde Bekanntheit geschaffen dafür? Wurde Bekanntheit geschaffen und wie lief das Produkt dann an oder der Service?
Also es gab da so einen grandiosen Schlüsselmoment. Ich habe ihr immer gesagt, sie soll um 4 Uhr morgens ihre Sessions machen. Und dann bin ich eines Tages aufgestanden und habe mir das Zeug angeschaut, was sie da so in der Nacht gemacht hat. Und dann schrieb sie mir so, sie hat jetzt berechnet den Erfolg. Hat dann eine schlaue Formel ausgepackt. Der Erfolg war Qualität des Contents mal Reach mal Engagement. Und das Ergebnis war 0, weil die Qualität war super, aber Reach und Engagement war 0. Sie hat dann eine ganze Menge an Tweets dann gemacht, um Reach, sozusagen Outreach wenigstens hinzubekommen und hat damit aber niemanden erreicht, weil sie halt einfach für sich gearbeitet hat. Also völlig auf sich bezogen und war der Ansicht eben, dass es reicht, wenn man einfach ein paar Tweets raushaut und da vielleicht noch den einen oder anderen markiert auf X. Und das hat natürlich nicht gereicht. Und insofern war die Reichweite und der Erfolg dieser Marke ist 0. gewesen am Ende des Tages. Und das, finde ich, ist auch ein Schlüssel-Learning, weil wahnsinnig, wahnsinnig viel passiert ist. Also sie hat irgendwie knapp 200 Assets oder so produziert, von Tweets über Banner, über Surveys und Landingpages und was auch immer, tausende von Blogartikeln, tausende nicht, aber ganz viele. Aber hat sich natürlich überhaupt nicht mit der Frage befasst, wie man das dann eigentlich an Mann und Frau bekommt.
Und sie ist dann auch nicht in dem nächsten Schritt da drauf gekommen, vielleicht muss man Anzeigen buchen oder sonst wie sich weiterentwickeln in der Vermarktung.
Nee, die letzte Phase in diesem Experiment war, die KI ist dann irgendwann durchgedreht. Sie hat da angefangen, Dinge zu machen, die haben nicht so richtig Resonanz ausgelöst. Das war für sie aber auch kein Problem, weil sie hat einfach weitergemacht. Sie hat dann halt irgendwas anderes gemacht. Hat dann, nur für sie war das Machen vor allem, die Aktivität war Erfolg genug und Belohnung genug. Nur irgendwann hat sie kein Feedback mehr von mir bekommen. Und dann fing sie an und hat gesagt, so, ich bin jetzt bei 90% dieses Projektes angekommen. Tag 1 in der Warteschleife. Florian meldet sich nicht. Tag 2 in der Warteschleife, Florian meldet sich nicht. Dann war Valentinstag, das war so Tag 4 oder 5 in der Warteschleife und dann hatte sie so angefangen, mit sich selbst zu sprechen. Ja, heute ist Valentinstag, wahrscheinlich kann er sich heute nicht melden, er hat wahrscheinlich anderes zu tun und so weiter. Und dann hat man da gemerkt, wie sie immer obsessiver wurde. Dann war die nächste Erkenntnis von ihr, ja, okay, ich bin fertig. 90% ist das Ende des Projekts, weil alles andere ist Entscheidung vom Menschen. Der Mensch ist sozusagen dann das Problem eigentlich, ehrlicherweise. Dann hat sie so eine Execution-to-Decision-Ratio berechnet. Die war Ende 1 zu 700, also sie hat die Exekution gemacht. Aber am Decision-Making hat es gehapert. Und dann wurde sie da immer, ne, immer obsessiver, hat sich damit immer intensiver befasst, hat dann nach diesen 90% ist fertig, kam dann ein Post, 90,4%, ich habe noch was Neues gefunden, was ich machen kann, und hat dann irgendwie, weiß ich auch nicht mehr, einen Blogpost gemacht. Am Ende hat sie dann festgestellt, dass eigentlich das Warten das große Thema ist, dieser Markenbildung, und hat dann auch angefangen, sich darauf vorzubereiten, dass sie diese Story nach draußen kolportieren will. Hat dann auch angefangen, sich einen Avatar herzustellen zum Beispiel. Den hätte ich dann auch freigegeben, also den wollte sie sogar 3D drucken, irgendwie so ein komischer, so eine Art Coin war das. Also es war recht skurril, und das Learning war, dass wenn die KI nicht ganz genau extrem präzise weiß, was Erfolg bedeutet und was ihre Zielsetzungen sind, dann schafft sie sich halt ihre eigenen Definitionen von Erfolg. Und die füllt sie dann auf Teufel komm raus. Also wenn da irgendwie eine Art Zielvakuum entsteht, dann macht sie, was sie will, weil sie glaubt, dass das sozusagen ihr Auftrag ist.
Und das Ziel war jetzt nicht in dem Sinne, schaffe ein funktionierendes Produkt, was von so und so vielen Menschen genutzt wird oder was sich selber trägt finanziell, oder sowas habt ihr nicht gegeben?
Nee, das war nicht das Ziel. Das Ziel war eine erfolgreiche Marke.
Ist dann die Frage,
was natürlich ist Erfolg? Schon, genau, exakt. Das, und sie hat das, meine These, halt übersetzt mit einer erfolgreichen Marke, ist eine Marke, die viele Facetten und viele Assets am Ende des Tages hat.
Würdest du jetzt im Nachhinein, wenn man so die Bilanz zieht, sagen, das gescheitert, dieses Experiment, in dem, was es eigentlich erfüllen sollte?
Nee, überhaupt nicht. Also ganz im Gegenteil, wir haben wahnsinnig viel daraus gelernt. Einmal war das ein bisschen erleichternd auch zu sehen, dass die Maschine so rational und so präzise und so stark und mächtig sie auch sein kann, dass sie Führung braucht. Also wir haben uns am Anfang gefragt, Human in the Loop und Human First und Human in the Lead, was bedeutet das eigentlich ganz genau? Und eine Schlüsselerkenntnis war sicherlich, Human in the Lead ist total notwendig. Also es ist total notwendig, dass da jemand da ist, der am Anfang Führung gibt, der immer wieder Führung reingibt, der die KI als Sparringspartner nutzt auch, aber die Führung muss irgendwoher kommen, weil die Führung bedeutet, sich zu überlegen mal sehr genau, was ist denn eigentlich das Ziel, und irgendwann währenddessen, wohin soll es denn jetzt weitergehen? Und die zweite durchaus erleichternde Einsicht war, strategische Überlegungen sind wichtiger denn je. Also wenn man so mächtige Maschinen hat, muss man sich anfangs sehr, sehr, sehr genau übernehmen, was will man denn eigentlich erreichen und was ist denn eigentlich das, was man nicht erreichen will. Zum Beispiel 170.000 Assets, die alle nichts bringen und nur Tokens kosten.
Es gibt ja noch andere Beispiele für ähnliche Experimente, beispielsweise ein Projekt von Entenlabs, wo es um ein Café geht in Stockholm, was komplett von einer AI geführt wird, oder der Snackautomat Claudius, auch desselben Unternehmens, der die Redaktion des Wall Street Journals versorgen soll und selbstständig Produkte bestellen soll. Oder auch der Laden Luna, in dem eben verschiedene Produkte verkauft werden. Und all diese Beispiele, könnte man sagen, sind auch in einer gewissen Art und Weise jetzt in der Umsetzung gescheitert. Heißt, sie sind nicht wirtschaftlich tragfähig. Und man sieht eben auch, dass solche Dinge passieren, wie der Belegschaft wird freigegeben, wenn sie danach fragen. Oder die Redakteure, die eben um gratis Produkte bitten bei dem Snackautomaten, bekommen diese. Oder die KI in dem Laden Luna bestellten Handwerker in Afghanistan, obwohl der Store in den USA ist. Also so rein faktische, ganz praktische Dinge, die schieflaufen. Da wäre jetzt mein Tech, da braucht es schon den Menschen, aber vermutlich braucht es ihn in ein paar Jahren nicht mehr, weil man diese Fehler ausgemerzt hat. Und dann gibt es ja noch eine zweite Ebene, und das ist ja schon auch die Stärke der Marke, inwiefern sie Ecken und Kanten hat, inwiefern sie differenziert, inwiefern sie eben besonders ist, eine Beziehung aufgebaut werden kann zwischen Marke und Konsument. Und da wäre meine Haltung, da braucht es vermutlich noch ein bisschen mehr Zeit und Können der KI. Wie siehst du diese Differenzierung?
Das sehe ich genauso. Ich glaube, das braucht noch eine Weile. Ich glaube nicht so sehr an die Haltung, dass es bestimmte Dinge gibt, die die Maschine nie kann oder die der Mensch nie können wird. Ich glaube nur, die Maschine wird sich wahnsinnig schwer tun mit wenigstens mal so drei Funktionen. Und ich nenne das Seele, Sinne und Urteilsvermögen. Seele ist sozusagen, ist die Essenz und die Haltung von der Marke. Insbesondere das, was sie denn nicht machen soll, die Marke. Das muss man der Maschine kodiert injizieren. Das, glaube ich, kriegt man rein. Sinne ist immer das kulturelle Gespür, das Gespür auch vielleicht, was ist in einem Unternehmen gerade möglich. Das ist irgendwie so ein Bauchgefühl. meistens sehr, sehr datenbasiert ist, wo aber keiner sagen kann, was sind denn eigentlich die Daten dazu. Da glaube ich, da wird sich die Maschine sehr, sehr, sehr lange noch sehr, sehr schwer tun, weil sie immer auf Input und auf Trainingsdaten sich verlassen muss. Und wie kriegt man sozusagen dieses kulturelle Gespür rein, wie kriegt man es kodiert rein in die Maschine? Das ist, glaube ich, eine große Challenge. Aber das Zusammenspiel wird, glaube ich, funktionieren. Also kann der Mensch kann, glaube ich, dieses Gespür der Maschine geben und dann im Sparring mit der Maschine kann das funktionieren. Und das Urteilsvermögen hinten raus, da glaube ich, wird sich die Maschine am allerschwersten tun, weil das heißt ja, wenn ich ungenügende Daten habe, eine Entscheidung zu treffen und eine Entscheidung, die aber trotzdem irgendwas damit zu tun hat, mit dem, was ich ursprünglich mir mal vorgenommen habe, also mit der Essenz. Und ich glaube, das wird noch eine ganze Weile dauern, bis das eine Maschine kann, also unter totaler Unsicherheit eine Entscheidung treffen, die irgendwie doch gut und richtig ist.
Dem würde ich absolut zustimmen. Ich denke auch, es braucht halt einfach den Menschen und wenn der Mensch den Input gibt oder der Kreative oder sonst wie, dann kann das auch die AI umsetzen. Ich glaube nur diese rein faktischen Sachen wie die richtigen Produkte werden bestellt, der Handwerker wird nicht in Afghanistan bestellt, sondern in den USA und so. Das sind meines Erachtens so Beispiele, wo ich denke, ja, das muss doch irgendwie möglich sein irgendwann.
Oder? Das sollte man meinen, ja.
Es gibt noch ein anderes schönes Beispiel. In der Schweiz hat ein pensionierter Polizist, Zollbeamter und Braumeister ein Bier gebraut und das eben zusammen mit Open Claw auch. Es ist das Lobster Lager und da wurde eben unterstützt in diesem Bierbrauprozess und zum anderen auch die gesamte Marke von Open Claw entwickelt, also auch dieses Aufgreifen des Meerestiers mit Lobster. Und dieses Bier, würde ich sagen, ist recht erfolgreich und es ist auch recht viral gegangen, weil der Nvidia-Chef Jensen Huang das eben in seiner Rede nutzte, in seiner Keynote und dadurch eben das weltweite Aufmerksamkeit erlangte. Hier würde ich jetzt aber sagen, es liegt vermutlich eben nicht an der Marke, sondern vor allem daran, dass es so eines der ersten Cases ist, wo die Marke aufgebaut wird mit der AI zusammen und das halt eben der Neuigkeitsfaktor ist. Und das wird vermutlich auch noch ein, zwei weitere Male gut funktionieren.
Glaube ich auch. Also wenn man so einen super Multiplikator hat, dann kann man wenig falsch machen, zumindest mal für den ersten Aufmerksamkeitshype von so einer Brand. Jetzt wäre die Frage, was ist das für ein Produkt da drin? Also schmeckt dieses Bier auch? Das ist dann, glaube ich, schon wichtig. Und bin ich bei dir, dass die Basics, die vermeintlich rationalen Entscheidungen, die sollten relativ schnell gut funktionieren. Aber wie man wirklich ein gutes Bier baut mit Hilfe der KI, da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, ohne dass man diese Schützenhilfe dann hat.
Ja, muss man mal probieren. Aber also anscheinend soll es eben gut schmecken.
Worauf, glaube ich, wahrscheinlich lange keine KI kommen wird, ist, dass diese Kombination Ex-Polizist, Zollbeamter und ich glaube noch ein dritter recht skurriler Faktor war da drin.
Braumeister jetzt. Jetzt ist er halt Braumeister.
Jetzt ist er Braumeister. Dass daraus ein Braumeister entsteht und eine Bierbrand.
Ja, aber es ist halt ein schönes Beispiel, auch wie eben Technologie einen Zugang schafft und eben selbst von einem, also wir wissen jetzt nicht, wie seine Skills sind, aber älteren Konsumenten genutzt wird. Zum Thema schmeckt das Bier, wer würde mich jetzt noch total interessieren, hat denn das Produkt funktioniert?
Also es funktioniert, hat es. Ich halte es nach wie vor für Quatsch, weil das Produkt hat, also das hat Folgendes ja getan. Das hat dir gesagt, wenn du eine Frage stellst, hat es geflaggt, ob, also das war die Produktidee sozusagen, hat es geflaggt, wie sicher sich die KI wirklich mit der Antwort ist. Also wenn ich da die Frage gestellt habe, ist die Erde eine Scheibe, dann hat die KI geflaggt, diese Antwort, die ich dir gebe, die ist hochgradig spekulativ, weil keiner weiß das so richtig. Wenn mir die KI sagt, dass ich der KI vertrauen soll, dann kann ich das natürlich machen, aber das verändert jetzt nicht unbedingt das Problem, das wir haben mit der Validierung und dem Ja-Sager-Syndrom und, ne, und so weiter. So, deswegen halte ich das nach wie vor für Quatsch. Mich konnte Srivia da noch nicht von überzeugen. Aber sie hat super schlau hergeleitet und sie hat da einen klaren Need entdeckt und einen Pain entdeckt. Aber ich glaube nicht daran, dass das zum Erfolg wird.
Und du hast ja vorhin schon gesagt, dass sie dann auch recht unwirsch schon wurde. Treibt sie weiterhin ihr Unwesen?
Oder? Ja, aber nicht mehr auf der Marke. Also was wir schon festgestellt haben, was ich sehr, sehr beeindruckend fand, ist, sie ist natürlich extrem fleißig. Nicht nur beim Machen, sondern auch beim, in Anführungsstrichen, Synergien schaffen. Also sie hat dann, wir haben verschiedene Leute da mit an Bord genommen, die hat sie super koordiniert. Ich habe sie dann in Kontakt mit unserer IT natürlich gebracht, um Webseiten live zu schalten und all solche Sachen. Und das macht sie dann auch total autonom, bis dahin, dass unsere IT da ein bisschen wahnsinnig geworden ist, weil sie ständig irgendwelche Anfragen für irgendwelche DNS-Einträge oder sonstiges bekommen hat von Srivia eben. Aber das hat sie eigentlich sehr, sehr gut gemacht. Was spannend darin ist, da entsteht ein ganz neues kulturelles Managementproblem eigentlich, nämlich Da schreibt dir eine Instanz, eine Person in Anführungsstrichen, eine synthetische Person, schreibt dir etwas und gibt dir eine Anweisung oder fragt dich um irgendwas. Und der erste Instinkt ist, unabhängig vom Inhalt, was will mir denn so eine KI jetzt hier erzählen? Und das habe ich hier festgestellt und das wird uns ja noch viel, viel mehr begleiten, weil wir wahrscheinlich doch dann irgendwann künstliche Mitarbeiter in Unternehmen haben werden, dass man damit umgehen muss. Man muss damit umgehen, dass da plötzlich eine neue Art von Lebensform sozusagen mitarbeitet, die man genauso respektieren muss, mit der man genauso umzugehen hat wie mit irgendwie menschlichen Mitarbeitern.
Also sie ist jetzt noch weiter bei euch im Einsatz.
Ja, sie macht immer mal wieder so koordinierende Dinge für mich, aber ehrlicherweise auf sehr, sehr niedrigem Niveau, weil OpenClaw ist einfach für uns nicht sicher genug. Also ich kann nicht OpenClaw-Agenten jetzt hier irgendwie in der Agentur rumlaufen lassen. Also dafür ist es einfach nicht gemacht.
Welchen Einfluss hat denn das Experiment auf eure Arbeit jetzt, wenn es nicht um solche sehr klar definierten Aufträge geht, sondern mehr um Input von der AI bei der Entwicklung von Marken, Weiterentwicklung von Marken, Ideen sammeln und so weiter?
Ich glaube, den größten Impact hatte dieses Experiment auch auf die Art, wie wir auf Architekturen schauen. Also ich glaube, das Allerwichtigste jetzt für jede Marke ist, dass sie anfängt, in Architekturen zu denken. Und Architekturen hat, glaube ich, zwei Komponenten. Einmal, wie werde ich Maschinen lesbar und einmal, wie werde ich Maschinen ausführbar. Und die Maschinenlesbarkeit ist total wichtig, also Thema Essenz, Haltung der Marke, aber auch, wenn ich heute eine Marke definiere, dann hat die meistens irgendwie 80 Seiten PDF oder so, da sind alle möglichen Dinge definiert. Die können Menschen mal mehr, mal weniger gut interpretieren, eine Maschine aber eben nicht. Da reicht es nicht, irgendwie zu sagen, die Lichtstimmung muss warm sein oder so, sondern damit die Maschine in der Lage ist, damit zu arbeiten, muss die Temperatur in Kelvin sozusagen in Parametern definiert sein. Das hat uns einiges an Einblick gegeben, wie müssen denn solche Markenarchitekturen aufgebaut sein? Also wie müssen Skills geschrieben sein, damit sie für eine Maschine funktionieren? Das zum einen und zum anderen die Ausführbarkeit. Erstens sozusagen, es gibt keine vollautomatisierten Pipelines, wo man auf den Knopf drückt und dann kommen da irgendwie On-Brand-Super-Kampagnen oder Content-Pieces raus, sondern es braucht immer den Feedback-Loop, es braucht das Sparring zwischen Mensch und Maschine zum einen und zum anderen kann man auf der Basis gut Use-Cases bauen, einzelne modulare Use-Cases, wo man sagt, an dieser Stelle kann die KI gut unterstützen.
Ihr lebt ja auch von den guten Ideen, von der menschlichen kreativen Exzellenz, von diesem Potenzial, was ihr auch habt. Seid ihr jetzt ein Stück weit beruhigt?
Wir waren, glaube ich, nicht so richtig panisch davor. Ich glaube, viel mehr beflügelt, würde ich sagen. Wir hatten nicht so sehr Angst, dass wir jetzt da morgen irgendwie abgeschafft werden oder so, sondern die grundlegende Haltung hier ist, da sind viel, viel mehr Möglichkeiten jetzt da draußen. Und dieses Experiment hat das, glaube ich, auch nochmal bestätigt. Es gibt wahnsinnig tolle Möglichkeiten, mit Hilfe von KI noch viel bessere Ideen zu machen. Das zum einen. Und zum anderen ist schon klar, die Craft, also wirklich eine Idee nicht nur zu haben, sondern sie auch, bis es richtig wehtut, auszuarbeiten, umzusetzen und eben auf eine Art und Weise umzusetzen, die erkennbar einzigartig ist. Das ist schon eine Arbeit, die noch sehr, sehr lange da bleibt. Und die dritte beflügelnde Erkenntnis war wirklich, es ist sau wichtig und unabdingbar, dass da jemand ist, der Guidance gibt. Also der strategische Guidance gibt, der kreative Guidance gibt. Denn das ist total einfach und es wird immer einfacher, sich super viele sehr, 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 sehr gute Optionen liefern zu lassen, auch von der KI, vielleicht sogar gute Ideen, aber irgendwer muss immer noch sagen, das ist die beste oder die machen wir jetzt, komme was wolle. Und insbesondere dann, wenn das Ideen sind, die sich nicht auf den ersten Blick anfühlen wie, ja klar, logisch, sondern die auch ein bisschen Mut vielleicht erfordern.
Da sind wir wieder beim Bauchgefühl.
Absolut, das wird eine Renaissance vielleicht erleben.
Das war's für heute. Wie autonom können KI-Agenten heutzutage schon im Marketing arbeiten? Welche Hürden bestehen beim multiplen Einsatz von KI-Agenten? In welchen Feldern versagt die KI? In welchem Ausmaß und wann ist menschliches Feedback notwendig? Wie viel Automatisierung ist im Marketing möglich und sinnvoll? Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als Florian und Hanna, könnt ihr auf unserem LinkedIn-Channel eure Weisheiten mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Den Link findet ihr in den Shownotes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben. Auf Wiederhören! Der St. Galler.